Warum bin ich rechts und nicht konservativ? Eine Audioanalyse angelehnt an ein bekanntes Meme. Wir sind rechts. Wir sind konservativ-revolutionär. Wir sind aber keine Konservativen im eigentlichen Sinne. Ich möchte in dieser Audioanalyse erklären, warum ich das so sehe und warum für mich der Begriff rechts wichtiger ist und warum ich selber mich in Tradition der konservativen Revolution und nicht einer imaginierten konservativ-liberalen Tradition stelle. Diese Audioanalyse geht aus von einem Meme, das jeder von euch kennt, also die meisten von euch wahrscheinlich. Man sieht amerikanische Soldaten am Tag der Landung, am D-Day, in einem der Landungsschiffe, ikonische Fotos, und dann sieht man eine Gedankenblase, die von den Köpfen dieser GIs, die mutmaßlich zu einem guten Teil sterben werden, die ersten Landungsboote, denen da ging es nicht so gut. Und in dieser Gedankenblase sieht man dann zum Beispiel brennende amerikanische Städte, die im Zuge von Black Lives Matter Riots in Brand gesteckt werden. Man sieht linksliberale Antifas, die Veteranen beschimpfen. Man sieht eine Globo-Homo-Parade, wo irgendwelche nackten Fetischmänner als Hunde verkleidet sich vor Kindern entblößen. Und die Botschaft des Memes ist, das ist es, wofür ihr gekämpft habt. Oft aber nicht nur wird das Meme von Neonazis, also Neonationalsozialisten, verwendet und eingesetzt. Aber es hat einen wahren Kern. Auf genau diesen wahren Kern möchte ich zu sprechen kommen. Die konservative Revolution trat an mit einer Behauptung und einer These. Eine Behauptung und eine These, die von Nietzsche erstmals besonders scharf formuliert wurde, die aus Unbehagen in der Kultur, aber durch die gesamte bürgerliche Welt des 19. Jahrhunderts ging. Das Wissen, es ist faul, nicht nur im Staat Dänemark, es ist das Faul im Abendland, der Untergang des Abendlands dreut herauf. Das, was wir hier bewahren, was wir restaurieren, was wir erhalten, ist in seinem Innersten faul und schwach geworden. Und diese Haltung muss nicht über Nietzsche antichristlich sein. Es gab ein sehr stark auch revolutionär existenzialistisches eigentlich Christentum in der Zwischenkriegszeit, das ebenso konservativ-revolutionär und nicht klassisch reaktionär-konservativ war. Und die Botschaft, mit der die neue Rechte, die Nouvelle Droite, die konservative Revolution, alles, was in diesem Spannungsfeld und Wettereck lebt, antrat, war die These, die Behauptung, die Konservativen werden uns nicht retten. Die Konservativen werden uns vor dem Kommunismus nicht retten. Die Konservativen können diese Kultur nicht erhalten. Die Konservativen werden untergehen und es braucht einen neuen Schub. Es braucht eine neue, radikale, fundamental revolutionäre Kraft, die rechts ist, konservativ ist, archaisch ist, aber die auch Mut zum Neuen, zum Aufbruch, ja zur Zerschlagung von bestehenden Strukturen hat, um das zu schaffen, was es sich zu erhalten lohnt. Um ein bekanntes Zitat von Arthur Möller von den Bruck anzubringen. Es war also ein revolutionärer Konservativismus, der wusste, wenn der Lauf der Geschichte so weitergeht, werden diese innerlich verfolgten Gebilde, selbst wenn sie diese kommunistisch-anarchistische Welle überleben, und damals gab es Momente, wo man wirklich glauben musste, dass bald ganz Europa im Marxismus untergeht, aber selbst wenn die das überleben würden, werden sie an sich selber zugrunde gehen, sie sind im Innersten schwach, Saft und Kraft leer und brauchen einen neuen Lebensschub durch eine radikale und revolutionäre Bewegung. Und ja, das konnte natürlich in Totalitarismen kippen. Und tatsächlich waren der Faschismus oder wenn man so will, die Faschismen, ich nenne es lieber die reaktionären Modernismen, das waren Kinder der konservativen Revolution. Dieses Erbe sollte man nicht abstreiten. Wie auch Stefan George ein Erbe seines Kreises und seines Denkens nicht bestritten hat, in dem berühmten Zitat. Nun, das bedeutet aber nicht, dass sie ident sind. Selbstverständlich ist der Stalinismus, ist Pol Pot nicht ident mit Karl Marx. Aber als Marxist, als Neomarxist, muss man sich fragen, wie aus dem Denken von Karl Marx dann Pol Pot werden kann. Bei der konservativen Revolution ist diese Erbschaft noch komplexer, noch verworrener, weil es nicht einen großen Denker gibt, auf den man sich als Marxist beziehen muss, sondern zahlreiche Denker, sogar sehr viele Denker wie Edgar Julius Jung zum Beispiel, die von Anfang an auch von dem regionalen, lokalen reaktionären Modernismus vom NS scharf bekämpft wurden, ein Ebola, dessen Beziehung zu Mussolinis Staat auch, sagen wir mal, durchwachsen und komplex war. Ich fahre übrigens gerade, während ich das aufnehme, zum Ebola-Lesekreis, nur eine kleine Abnote am Rande. Sprich, es gibt hier einen Zusammenhang im Geistigen, aber diese totalitären, reaktionären Modernismen, Faschismen sind allesamt gescheitert, militärisch gescheitert oder Franco Salazar letztlich auch aufgrund einer fehlenden Radikalität, einer fehlenden, tiefgreifenden, tiefschürfenden Wirkung versickert und im Strom der Geschichte plätschern langsam ausgedünnt, ausgefranst und verschwunden. Und jetzt schauen wir uns doch an, was die Konservativen gemacht haben aus der Welt, die sie geerbt haben. Und die Konservativen standen gut da. Denn diejenigen, die den Faschismus in Europa besiegt haben, das Dritte Reich, den Nationalsozialismus besiegt haben, waren bei Gott keine progressiven Modernisten. Und genau das wird ja ausgedrückt in dieser Karikatur. Diese Leute und Soldaten, die darüber gefahren sind, würden heute von denjenigen, die in diesen Gedankenblasen auftauchen, als Rassisten, Faschisten, brutalste Nazis bekämpft werden. Und die gegen diese gekämpft haben, also die europäischen Faschismen, nicht nur den NS, auch der italienische, rumänische, ungarische etc. Reaktionäre Modernismus hat mit ihnen weltanschaulich wesentlich mehr gemein als die Generationen nach ihnen. Dennoch aber haben sie in diesem Sieg, so sagen die Apologeten der dritten politischen Theorie, den Weg geebnet historisch für das, was heute kommt, weil von Anfang an in ihnen keine Kraft, keine Abwehrkraft bestand, um all das aufzuhalten. Die Frage dieser Audioanalyse ist, ob diese These denn stimmt. Und ich sage es gleich, Spoiler, ja, sie stimmt. Und ich bin vollumfänglich dieser Überzeugung, werde das auch gleich begründen und ausführen. Das heißt aber nicht, ganz entscheidend, dass deswegen der NS Recht behalten hat oder dass man deswegen eine Neuauflage des Nationalsozialismus braucht. Man muss vielmehr lernen aus dessen Scheitern, aus dessen Fehlern und auch Verbrechen. Und man muss erkennen, wieder zurück, ad fontes, wo die Kritik von Nietzsche, wo die Kritik auch von Heidegger, wo die Kritik der KR unübertroffen stimmt und warum dieser Krieg und Konflikt heute letztlich genau dasselbe ist, der in Kritik am Vorfeld am Parlamentspatriotismus oder zum Beispiel an der Alt-Right, an der Republikanischen Partei verläuft. Ein uralter Streit zwischen revolutionären Konservativen und bloß Konservativen oder schlimmer noch sogar Liberal-Konservativen. Das Versprechen dieser Konservativen war, und sie brauchten ja zur Mobilisierung gegen den Faschismus Patriotismus. Sie brauchten Männlichkeit, Disziplin, Härte. Ein General Patton war von seiner Charakterstruktur, seinem Auftreten, seinen grundlegenden Überzeugungen, was Familie, Männlichkeit, Soldatentum, Disziplin betrifft, ein Preuße. Der war gar nicht so weit entfernt von diesem Krieger- und Kämpferstaat-Ideal des NS. Der Liberalismus brauchte also die Konservativen als nützliche Idioten und er gaukelte ihnen vor, dass der NS, der Faschismus, all diese Ansätze, eine im Keim von Anfang an extremistische Entartung sei, die ausgemerzt werden müsse, ein Totalitarismus, der so ähnlich wie der Kommunismus einfach nur als Verlust von Religion, Verlust von liberaler Bürgerlichkeit, Verlust von Zivilisation als Barbarei auftreten würde. Und wenn man diese Barbarei besiegt, die Welt wieder befriedet hat, dann ist wieder alles in Ordnung. Nun, mag das ja stimmen, dass es totalitäre und auch in ihren Auswirkungen barbarische Ideologien waren. Aber das Versprechen des Konservativismus, des Liberalkonservativen, ist eben eine Lüge. Das Versprechen ist nämlich, wenn man diese barbarischen, jugendlichen, brutalen Bewegungen besiegt hat, diese vitalistischen, dann ist alles in Ordnung und dann bleibt aber auch die Gesellschaft, die Familie, die Kultur bestehen. Die Frauen können Hausfrauen bleiben, die Familie bleibt heilig, unsere Kinder werden gut und sorgsam erzogen und wir wehren uns gegen Kommunismus, gegen Liberalismus, aber auch gegen Multikulturalismus. Und das war im Nachkriegsamerika der Konservativismus, der im NS eine Art und im Faschismus eine Verzerrung, ein Extremwenden gewisser Prinzipien sah, im Kommunismus ebenfalls Und im moderaten Weg, im amerikanischen Weg, im moderaten Weg zwischen einem sozialen Gedanken, aber auch einem nationalistischen, patriotischen Gedanken, zwischen Disziplin und Menschlichkeit, da sah er diesen goldenen Königsweg, der weiter existieren würde. Tat aber nicht. Generation für Generation, Kritik für Kritik, Welle für Welle an progressiven Intellektuellen baute weltweit dieser Konservativismus ab. Was er bewahrt und konserviert hat, lässt sich an einer Hand abzählen, auch das verschwindet schon. Und jede Generation an Konservativen passte sich erneut an den Zeitgeist an, ging mit dem Zeitgeist mit, gab ewige Prinzipien preis und hinterließ ihren Nachkommen eine Welt, die immer hässlicher, immer degenerierter, immer globalisierter, multiethnischer, wilder, gottloser und hässlicher und langweiliger wurde. Alle Adjektive, die mir zu dieser Moderne einfallen, auf den Punkt zu bringen. Die Kritik bleibt also bestehen. Der Konservativismus hat sein Versprechen gebrochen. Der Konservativismus kann aus eigener Kraft sich gegen die eigenen Kinder, die Progressiven, nicht wehren. Es braucht eine grundlegende, eine radikale Kritik der abendländischen, bürgerlichen, konservativen Gesellschaft, ihrer Ideen, ihrer Prinzipien, ihrer Überzeugungen. Und es braucht auch Mut zum Neuen, Mut zur Radikalität im besten Wortsinne von Radix, nämlich Mut wieder an die Wurzel zu gehen. Und diesen Mut verkörpert die konservative Revolution, diesen Mut verkörpert für mich heute der Begriff rechts stärker als der Begriff konservativ. Er bedeutet, zu versuchen, die Krise der Neuzeit zu lösen, radikal an die Wurzel des Problems zu gehen. Die Wurzel ist eine ideengeschichtliche und philosophische. Nicht nur an der Oberfläche herumzudoktern und anzuerkennen, dass es große, gewaltige, radikale Probleme gibt und die linken Revolutionäre nicht nur Gespenster sehen, sondern zum Teil auch ein sehr gutes Sensorium dafür haben, dass wir uns in einer wirklich großen Krise befinden. Der eigentliche Auslöser für diese Autoanalyse war nicht nur dieses Meme, das ich vorher schon erwähnt und analysiert habe, in seinen positiven und negativen Aspekten. Nein, es war ein YouTube-Video, das ich mir angehört habe, von einem amerikanischen, konservativ-liberalen, eigentlich libertären, christlich-evangelikalen Think Tank, so im Stil von Daily Wire und Co., über den New Paganism. Es ging um Bronze Age Pervert und dessen gefährliche Auswirkung auf das rechte Lager. Hier beklagten dann zwei klassische amerikanische Constitutionalists, dass der eben nicht erkennen würde, wie großartig die amerikanische Verfassung sei, dass Amerika und die Verfassung Amerikas der Goldstandard der Weltgeschichte sei, etc. pp. Vor allem aber sagten sie, ja, er erkennt zwar viele richtige Dinge, kritisiert viele Aspekte, aber was wir eigentlich müssen und machen müssen, ist nicht radikal nach Neuem zu suchen, nicht radikal revolutionär zu sein, sondern wir müssen zurück zu einer Normalität, wir müssen wieder entdecken, die Großartigkeit der liberalen Verfassung, des liberalen, religiösen, aber nicht zu religiösen, angelsächsischen Rechts- und Verfassungsstaates. Wenn wir nur daher zurückgehen und nur wieder das in seinen Werten und seinen Grundsätzen zu restituieren, wenn wir das tun würden, dann wären wir all die Probleme los. Und diese Haltung verkörpert für mich das Konservative im negativen Sinne. Ich glaube, wenn man wirklich konservativ ist, muss man eigentlich konservativ-revolutionär werden. Also der wahre Konservative transzendiert über den Konservativismus, weil er, wenn er erkennt, wie er das, was er erhalten möchte, erhalten kann, wenn er fragt, was das, was er erhalten will, überhaupt im Wesen und im Kern ist, was es in seiner Essenz ausmacht, dann muss er zum Rechten und zum konservativ-revolutionären werden, der radikal, fundamental fragt nach der geschichtlichen, philosophischen Lage und der auch erkennt, dass es auch radikal neue Ansätze braucht. Und nun teile ich zum Beispiel den Ansatz von Bronze Age Pervert nicht. Ich halte ihn sogar für eher schädlich und falsch in vielerlei Hinsicht. Ich habe bereits einige Audioanalysen dem Problem gewidmet, aber die Grundhaltung von ihm, die die Grundhaltung der konservativen Revolution ist, die sagt, das Versprechen der Konservativen ist falsch. Wenn die Konservativen an der Macht bleiben und weiterhin alle Probleme zudecken und jede Form von Extremismus und Radikalität bekämpfen und so eine gemütliche, angenehme, verwaltete Rentnergesellschaft aufbauen, dann enden wir am Ende in Dekadenz und Degeneration. Und Generation für Generation gehen uns die Spannkräfte, die Seelenkräfte, die physischen Kräfte, die das edle Menschentum aus und es verschwindet und Generation für Generation wird es schwieriger, unwahrscheinlicher, ja am Ende unmöglicher, eine echte konservative Wende einzuleiten, dafür das Personal zu finden, das überhaupt das Gespür dafür hat, dass etwas fehlt. Die Leute, die das Gespür haben, das sind genau diejenigen, in denen auch ein radikales Feuer lebt. Die Jugend braucht also ihre Radikalität, sie braucht ihren geistigen Exzess, aber sie braucht immer das strategische Korrektiv. Und da ich selber nicht mehr jung bin, nehme ich genau diese Rolle und diese Funktion ein. So, ich bin noch kein alter Sack, aber die Jugendeseleien wie Weinheberdichte, die sind gründlich vorbei. Dennoch, und das ist ein kleines Bekenntnis auch in dieser Audioanalyse, bleibt für mich unwiderlegbar klar, dass die KR, dass Nietzsche, dass die reaktionären Modernisten in ihrer Kritik am Konservativismus recht hatten, wenngleich diejenigen, die dann diese Ideen politisch umsetzen wollten, nicht recht behalten haben, von der Geschichte und auch von den Früchten ihrer Taten widerlegt wurden. Das kann aber nicht bedeuten, dass man den Ansatz, den Aufbruch, den Versuch, etwas anderes zu finden, einen revolutionären Ansatz, der nicht in der noch größeren, tieferen Verstrickung in Materialismus und Individualismus endet, nämlich dem Marxismus, dass man diesen Ansatz nicht auf- und nicht preisgibt. Dafür steht die neue Rechte, die Nouvelle Droite, die konservative Revolution. Und ich bin heilfroh, dass jetzt in Deutschland mit der AfD und ihrem Um- und Vorfeld sich langsam aber sicher eine geschichtliche, politische Kraft zu formen beginnt, die weder liberal-konservativ ist, noch in die Falle des altrechten Denkens hineintappt. Zusammengefasst, und jetzt zitiere ich nochmal kurz oder paraphrasiere ich nochmal kurz Mao, um zu zeigen, dass ich wirklich nicht reaktionär und blasiert bourgeois-konservativ bin. Es herrscht Unruhe unter dem ideengeschichtlichen Himmel. Die Lage ist ausgezeichnet. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Audioanalyse.